Sie haben sicher auf unserer Internetseite gesehen, wie das Thema für unsere Predigt heute lautet. Sinnlicherweise letzte Worte. Aber so ganz sinnlich ist das eigentlich nicht. Das ist eher ein merkwürdiger Titel. Irgendwie ein bisschen banal. Wir sprechen alle ständig letzte Worte. Wenn der Ehemann am Morgen aus dem Haus und an die Arbeit geht, dann nimmt er seine Frau in den Arm, ich hoffe es wenigstens, und er flüstert ihr was Liebes ins Ohr. Letzte Worte. Aber 8 Stunden später ist er schon wieder da. Jetzt sagt er gute Nacht, wieder letzte Worte. Am Vormittag bringt die Mutter dann ihr kleines Mädchen zum Kindergarten, tränenreicher Abschied, letzte Worte. 2 Stunden später ist die Kleine schon wieder zurück, quietschfidel, alle Tränen und alle letzten Worte vergessen. Kalter Kaffee. Während die Frau Mama alleine ist, telefoniert sie mal rasch mit ihrer besten Freundin. Nach mehr als einer Stunde plötzlich erschrocken, oh Hilfe, ich muss anfangen zu kochen. Der Kindergarten ist gleich aus. Also tschüss, letzte Worte. Und kaum liegt der Hörer auf der Gabel, da klingelt es schon wieder. Die Freundin hat was Wichtiges vergessen. Nochmal eine halbe Stunde, letzte Worte. So geht das den ganzen Tag, so geht das das ganze Leben. Ständig werden letzte Worte gesprochen und die werden dann durch neue Worte ersetzt, die dann die vorherigen letzten Worte ablösen. Sehen Sie, an solchen letzten Worten ist eigentlich nichts Besonderes. Und es ist eigentlich auch gar nichts Besonderes, wenn zum Beispiel ein Pfarrer einmal seine letzte Predigt in der Gemeinde hält, bevor er ins Ausland wechselt. Das sind jetzt schon eher letzte Worte. Aber auch das müssen ja nicht die allerletzten Worte sein, die man von ihm zu hören bekommt. Man kann ihn ja jederzeit im Haus Bergfrieden besuchen. Alle sind herzlich eingeladen. Der Ex-Pfarrer, der ist dort nicht nur theologischer Leiter, der ist auch Geschäftsführer, auch wenn er davon nicht viel versteht. Und er muss dafür sorgen, dass das Haus möglichst das ganze Jahr über gut belegt ist. Und deswegen freut er sich natürlich auf ein Wiedersehen mit seinen alten Gemeindegliedern. Und dann bleiben die letzten Worte, die Sie gehört haben, nicht die letzten Worte von ihm. Jetzt gibt es aber eine Situation im Leben, wo die letzten Worte wirklich die letzten Worte sind. Und das ist unmittelbar vor dem Sterben. Und übrigens, diesen Ausdruck, letzte Worte, den versteht man auch so. Das ist eine festgeprägte Wendung für das, was ein Mensch im Angesicht des Todes der Nachwelt hinterlässt. Sozusagen die Quintessenz seiner Lebenserfahrung. Manchmal stirbt man mitten in einem Unfall, dann hat man keine Zeit mehr gehabt, noch sorgfältig zu formulieren, was man der Nachwelt hinterlassen will. Aber wenn man es konnte, dann waren das ausgedachte, sorgfältig formulierte letzte Worte. Und über all die Jahrtausende hin haben viele Völker solche letzten Worte aufbewahrt und gesammelt. Das machten die Griechen so, die Römer, aber auch zum Beispiel die Chinesen und die Inder und die Japaner. Christen haben auch letzte Worte gesammelt. Sie haben sich besonders für die letzten Worte von Märtyrern interessiert, sozusagen als positive Beispiele, wie man im Frieden mit Gott sterben kann. Und sie haben sich für die letzten Worte von Verbrechern vor ihrer Hinrichtung interessiert. Sozusagen das Gegenstück, die negativen Beispiele. Ich habe ein Zitat gelesen von dem französischen Philosophen Michel de Montaigne aus dem 16. Jahrhundert. Und er sagt, nach nichts erkundige ich mich eingehender als danach, wie ein Mensch gestorben ist. Mit welchen Worten, welchem Gesicht und welcher Haltung. Und in den Geschichtsbüchern, den Biografien, gibt es keine andere Stelle, der ich eine solche Aufmerksamkeit widme. Wenn ich ein Bücherschreiber wäre, würde ich ein kommentiertes Register der verschiedenartigen Tode und der letzten Worte anlegen. So wichtig fand er das. Für uns ist selbstverständlich, dass wir alle Geräusche dieser Welt aufnehmen können und natürlich dann auch abspielen können. Wörter, ganze Reden, Musikstücke, Vogelgezwitscher, einfach alles. Das ist aber eine ziemlich neue Errungenschaft. Die Schallplatte, die das als erstes ermöglichte, die war eigentlich, das war die erste kommerziell genutzte Tonträger. Die Schallplatte hatte einen Vorläufer, das war ja damals alles in der Erprobungsphase, das hieß zunächst Phonograph, ganz wörtlich der Stimmenaufschreiber. Und der Erfinder dieses Gerätes war kein geringerer als, der größte Erfinder, den diese Welt je gesehen hat, Edison. der auch die Glühbirne erfunden hat und noch tausend andere Sachen. Wissen Sie, und das ist das Interessante, wissen Sie, zu welchem Zweck Edison diesen Stimmenaufschreiber konstruierte, den Phonographen, aus dem dann die Schallplatte und die CDs und MP3 und alles das geworden ist. Also er sagte selbst, ich habe es konstruiert zum Zweck der Bewahrung der Reden, der Stimmen und der letzten Worte von sterbenden Familienmitgliedern und von großen Männern. Das war seine Idee, damit man immer wieder abhören kann, was haben große Leute als Letztes gesagt, weil das damals in dem Bewusstsein der Menschen so wichtig war. Und Edison fügt hinzu, aus diesem Grund wird der Phonograph fraglos die Fotografie an Bedeutung übertreffen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ja, so wichtig hielt er das. Man ging davon aus, dass diese letzten Worte mehr Aufschlüsse über seinen Charakter, einen Charakter des Menschen geben, als eine noch so gute Fotografie. Dieses Interesse an den letzten Worten eines Menschen, das ist heute ein Stück weit zurückgegangen. Das hängt damit zusammen, dass vielfach nicht mehr zu Hause gestorben wird. Noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts starb man meist im Kreis der Familie und die Familienangehörigen hörten die letzten Worte des Sterbenden und konnten die, wenn sie wollten, an die Öffentlichkeit weiterreichen. Aber dann begann sich das Sterben aus der privaten Sphäre ins Krankenhaus zu verlagern, ins Pflegeheim. Und die Betreuung der Sterbenden, die ging von den Verwandten über zum medizinischen Personal oder an technische Apparate. Der Sterbevorgang wurde entpersönlicht und im Zuge dieser bedauerlichen Entwicklung, muss man sagen, werden auch letzte Worte immer seltener vernommen und dann niedergeschrieben und aufbewahrt. Wenn Sie im Mittelalter, bis ins Hochmittelalter, Spätmittelalter mal Literatur suchen, sehr interessante Literatur, dann halten Sie Ausschau nach solchen Sammlungen letzter Worte und nach den sogenannten Artes Moriendi, das heißt nach den, oder im Singular gesagt, die Ars Moriendi, das ist die Kunst des Sterbens. Weil eben noch miterlebt wurde, wie Menschen sterben, hat man ganze Bücher darüber geschrieben, wie man eine Anleitung sozusagen zum Sterben und wie Sterbende begleitet werden können. Und da gehören eben auch diese letzten Worte mit hinein in diese Literatur. So, und jetzt komme ich zu einem letzten Wort, das ich für heute ausgewählt habe. Einem aus der Bibel natürlich. Aber bevor ich zu dem komme, noch zwei, drei berühmte Beispiele. Sie haben die wahrscheinlich alle schon gehört. Nur damit Sie so eine Idee kriegen, was das für Worte sind. Das Wort, das Sie alle kennen, das heißt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das stammt von Jesus, von unserem Erlöser. Lukas 23. Er hat auch gesagt, es ist vollbracht. Aber vermutlich, Johannes erzählt das mit dem, es ist vollbracht. Lukas das mit, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Ich denke, das war sein allerletztes Wort. Und das hat er gesagt, nachdem er kurz vorher noch sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war sein letztes Wort. Es ist nicht stehen geblieben bei dem Verlassensein. Ich gebe meinen Geist in deine Hände. Ein letztes Wort von Martin Luther, das letzte schriftliche Wort, 1546, wir sind Bettler, das ist wahr. Eigentlich hat Luther damit seine ganze Theologie zusammengefasst. Wir können Gott nichts bringen, wir können keine Leistungen vorweisen, wenn wir dann an der Himmelspforte stehen. Wir sind Bettler und wenn Gott uns aufnimmt, dann aus reiner Gnade, es wird sein Geschenk sein, wenn er mich annimmt. Oder noch eines von Dietrich Bonhoeffer, diesem großen Theologen und Widerstandskämpfer aus dem Dritten Reich. Er wurde auf persönlichen Befehl Hitlers noch unmittelbar vor Kriegsende hingerichtet. Die Amerikaner standen schon unten im süddeutschen Raum und man hat ihn trotzdem noch in ein KZ verfrachtet und dort erhängt. Und wie er ihn eben zur Hinrichtung schreiten musste, da sagte er zu einem Arzt, der auch mit in der Zelle war, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Das sind drei ganz positive Beispiele von letzten Worten. Und jetzt noch ein Gegenstück, das letzte Wort von jemand, der nicht Christ war, der Jesus bewusst und radikal abgelehnt hat. Das war Johann Wolfgang von Goethe, unser großer Dichter und Denker. Als der 1832 starb, ja, das ist die Überlieferung, da sagt man, sein letztes Wort war mehr Licht. Haben Sie sicher schon gehört, mehr Licht ist eines der berühmtesten letzten Worte. Und die Christen sind ja immer gleich dabei, das auszuschlachten für ihre Sache, leider. Und deswegen haben die Christen gleich gesagt, aha, Goethe, dieser große Denker, hat auf seinem Sterbebett begriffen, dass er noch gar nicht alles durchschaut hat und noch gar nicht alles erhellt hat und er braucht noch viel mehr Licht und das kann ihm nur Gott geben. Aber ich würde mal sagen, es ist gar nicht sicher, dass er so philosophisch und religiös gedacht hat auf seinem Sterbebett. Vermutlich hat er einfach sagen wollen, mach doch mal den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht in dieses düstere Zimmer kommt. Und noch vermutlicher ist die Lösung eine ganz andere. Goethe war Hesse, er ist in Frankfurt aufgewachsen und die Hessen, die sprechen das CH immer so ein bisschen wie ein SCH aus, also die sagen nicht Licht, sondern Licht. Und wenn sie sagen er liegt, dann sagen sie nicht er liegt, sondern er Licht. Und jetzt passen Sie mal auf, dann heißt das also nicht, dann hat er das im Dialekt so gesagt, mehr Licht. Und vermutlich hat er sagen wollen, man liegt hier so schlecht. Also man liegt hier so schlecht auf dem Bett. Und er konnte nicht mehr zu Ende sprechen, hat einen Herzinfarkt gekriegt, vorbei war's. So wird die Version von den Frankfurtern erzählt und die hat ziemlich viel für sich. Ja. Also. Jetzt mein letztes Wort, über das ich noch eine kleine Predigt halten möchte. Ich habe mir überlegt, was könnte ich Ihnen als Schlusswort zurücklassen? Was sagt man als letztes, ja, bevor man dann erstmal aufbricht? Natürlich am besten nichts Eigenes, habe ich gedacht. Und da bin ich auf die letzten Worte eines der größten Männer der Bibel gekommen. Und das ist der Apostel Paulus. Was waren denn seine letzten Worte? Was ist sein letzter uns erhaltener Brief? Der zweite Timotheusbrief. Was ist das letzte Kapitel dort? Das vierte. Der letzte Vers? Vers 22. Der letzte Satz in diesem Vers? Und das ist jetzt mein Predigttext. Gottes Gnade sei mit dir. Hier haben wir das Schlusswort des Paulus, die letzten Worte dieses großen Apostels, die uns schriftlich überliefert sind. Wir wissen nicht, was er alles noch im Gefängnis dort gesagt hat, aber schriftlich ist das Letzte, was uns hinterlassen ist. Sein letztes Wort an seinen treuen Mitarbeiter Timotheus, der ihm wie ein eigener Sohn ans Herz gewachsen war. Timotheus befand sich damals in Ephesus. Paulus war in Rom, Italien. Timotheus in Ephesus, Kleinasien, heutige Türkei. Die Stadt lag im Schnittpunkt großer Handelsrouten und war eine wirtschaftliche Metropole allerersten Ranges. Und darüber hinaus war Ephesus das Zentrum der ganzen asiatisch-östlichen Religionen und der Sitz des Kultes der Göttin Diana oder Artemis. Der Artemis-Tempel, der zählte zu den 7 Weltwundern. Paulus selber war dort 3 Jahre lang tätig gewesen, hatte eine blühende Gemeinde gegründet und inzwischen hat er seinem jungen Mitarbeiter die Verantwortung für diese Gemeinde übertragen. Wenn man die beiden Timotheusbriefe liest, dann spürt man etwas von den enormen Aufgaben, die vor Timotheus liegen. Paulus spricht vom Kampf gegen Irrlehren. Er ruft dazu auf, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Er warnt vor Spannungen im Zusammenleben der Christen. Er betont, wie wichtig eine gute Organisation und Leitung der örtlichen Gemeinde ist. Das alles, was bis dahin Paulus geschultert hat, das wird jetzt plötzlich alles dem Timotheus auferlegt. Wie soll er diese Aufgaben alle bewältigen? Wie soll er, ein junger und offensichtlich etwas schüchterner Mensch, mit dieser riesigen Verantwortung fertig werden? Was kann Paulus, dieser weitgereiste und langjährige Missionsstratege, ihm als Bestes und Wichtigstes aus seinem Erfahrungsschatz auf den Weg geben, jetzt, wo Timotheus alleine weitergehen muss? Was sage ich meinem lieben Timotheus als allerletztes? Paulus wusste zu dem Zeitpunkt, dass er sterben würde. Seine Hinrichtung als Märtyrer für Jesus steht unmittelbar bevor. Er hat das ganz offen angesprochen. In diesem letzten Kapitel 4. Für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Ja, und was gebe ich jetzt, wo ich jeden Tag mit meinem Tod rechnen muss? Was gebe ich jetzt dem Timotheus als letztes mit auf den Weg, damit er seinen Mann steht und damit er diese begonnenen Aufgaben im rechten Sinn weiterführt? Was sage ich ihm als allerletztes? Vielleicht so einen flapsigen Spruch. Mach's gut, alter Junge. Halt die Ohren steif, Hals- und Beinbruch. Genau das hat mir ein Pfarrkollege gesagt, als ich vor 40 Jahren meine erste Stelle als Jugendpastor antrat. Mach's gut, alter Junge, halt die Ohren steif, Hals und Beinbruch. War ein ganz gläubiger Mann, tiefgläubig. Und war sicher gut gemeint. Aber irgendwie klingt das doch ein bisschen oberflächlich, irgendwie ein bisschen billig. Und vielleicht stattdessen wäre besser ein Appell. Setz alles dran, Gott zu gefallen. Hör niemals auf, ihm zu vertrauen. Das ist schon besser, meine ich. Aber die eigene Anstrengung, Gott zu gefallen, die kann nicht das tiefste, das tragende Fundament unseres Lebens sein. Nein, denkt Paulus, ich weiß was Besseres. Ich weiß, was ich ihm schreibe. Gottes Gnade sei mit dir. Ich erinnere mich noch genau, als ich bei meiner Arbeit an der neuen Genfer Übersetzung vor einigen Jahren an diesen Vers kam, den letzten von Paulus, da hat das mich unheimlich bewegt. Das also, sagt der große Paulus, der große Lehrer und Seelsorger als allerletztes, das sind seine letzten Worte. Das ist sein Vermächtnis an Timotheus, in gewissem Sinn sein Vermächtnis an uns alle, die wir diesen Brief ja jetzt auch lesen. Nachdem Paulus alles gesagt hat, was er sagen wollte, bleibt nur noch dieses eine zu sagen, Gottes Gnade sei mit dir. Wenn man die ganze Lehre der Bibel, alle Ermahnungen, alle Ermutigungen in einem Satz zusammenfassen möchte, dann ist es der, Gottes Gnade sei mit dir. Wenn Timotheus alles andere vergessen würde, was Paulus ihm in den langen Jahren der gemeinsamen Arbeit gesagt hat, dieser eine Wunsch, dieses Gebet soll ihn begleiten. Gottes Gnade sei mit dir. Und eben gerade auch dann, wenn Paulus einmal nicht mehr da ist. Die unerhörten Aufgaben, die vor ihm liegen, wird Timotheus niemals aus eigener Kraft und mit eigenem Können bewältigen. Gottes Gnade ist nötig, damit es gelingt. Vielleicht denken Sie jetzt, naja, so originell sind diese letzten Worte doch gar nicht. Paulus hat sich da eigentlich gar nichts Spezielles für seinen Lieblingsmitarbeiter ausgedacht. Das Schlusswort des zweiten Timotheusbriefes ist doch das Schlusswort sämtlicher Briefe von Paulus. Alle enden so. Das waren schon x-mal seine letzten Worte. Seine gesamte Korrespondenz schließt damit, Gottes Gnade sei mit euch. Und mehr noch, seine gesamte Korrespondenz beginnt so. Jeder Brief, Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Mag sein, dass das nach ein paar Briefen nicht mehr so originell wirkt, aber dafür wirkt es umso eindrucksvoller. Und zwar deshalb, weil ganz offensichtlich Paulus nichts Besseres zu sagen hat. Und deswegen sagt er immer wieder dasselbe. Das war für Paulus eine grundlegende Wahrheit. Um ein Leben im Sinn Gottes führen zu können, ist Gottes Gnade nötig. Das ist die Conditio sine qua non, die Bedingung, die Voraussetzung, die unerlässliche Voraussetzung für alles andere. Die absolut notwendige Bedingung, ohne die sonst nichts zustande kommt, was Bestand hat. Ohne Gottes Gnade läuft nichts. Und deswegen erinnert Paulus am Anfang und am Ende jedes seiner Briefe seine Leser und seine Hörer daran, dass sie ganz und gar von Christus abhängig sind, ganz auf ihn angewiesen, auf seine Vergebung, auf seinen Segen, auf seine Klugheit, auf seine Kraft, auf seine Gaben, auf seine Hilfe. Gnade heißt im Griechischen Charis. Und die Gnadengaben, die Gott uns gibt, damit wir unser Leben bewältigen können, die heißen Charismen. Das ist das gleiche Wort, ist nur ein kleiner Zweibuchstaben noch angehängt. Und vergeben heißt im Griechischen charizomai. Da steckt das ist die gleiche Wurzel, charis, charizomai. Vergeben heißt nichts anderes als begnadigen, jemand die Schuld wegnehmen. Wir werden nie so stark sein im Glauben, dass wir auf Gottes Gnade verzichten können. Wir werden nie so unerschütterlich sein, so unverführbar, so erfahren, so klug, so tüchtig, dass wir Gottes Hilfe nicht mehr benötigen. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen sie für die Befreiung von Bindungen. Wir brauchen sie für ein Leben als Schüler und Mitarbeiter Gottes. Wir brauchen sie, wenn wir Gottes Willen herausfinden wollen, wenn wir seine Weisungen befolgen wollen, wenn wir den richtigen Weg gehen wollen, wenn wir Widerstand gegen Schlechtes aufbauen wollen, wenn wir das Gute tun wollen. Wir brauchen sie bei allen Kontakten mit skeptischen und ablehnenden Menschen und bei allen Aufgaben in der Gemeinde. Wir sind für unser ganzes vor uns liegendes Leben vollständig auf Gottes Gnade angewiesen. Wenn wir alles gegeben haben, alles eingesetzt haben, Zeit, Kraft, Können, Ideen, Geld, dann fehlt zum Gelingen doch noch dieses eine, Gottes Gnade. Nun ist Gnade ja ein ziemlich abstrakter Begriff. Ich möchte Ihnen einfach noch ein paar klitzekleine Hinweise geben, was man sich darunter eigentlich vorzustellen hat. Es gibt niemanden im ganzen Neuen Testament, der dieses Wort auch nur annähernd so häufig gebraucht wie Paulus. Das ist sowas wie sein Lieblingswort. Und mit Gnade, wenn man das mal so aufs Ganze ansieht, dann stellt man fest, da fasst er zusammen, was Jesus für uns getan hat und was er noch tut. Das ganze Jesus-Geschehen, das zu unserer Erlösung in Szene gesetzt wurde und weiterläuft, dieses ganze Geschehen trägt die Überschrift Gnade. Dass Jesus Mensch wurde, dass er uns mit seiner Lehre, seinen Taten, seinem Vorbild Gott nahegebracht hat, dass er an unserer Stelle für unsere Schuld starb, dass er wieder lebendig wurde, dass er sich jetzt vom Himmel aus für uns einsetzt, das alles fasst Paulus immer wieder mit diesem einen Wort zusammen, Gnade. Natürlich könnte man auch sagen, Liebe. Aber Gnade ist noch konkreter. Die Liebe ist zunächst eine Empfindung und die Gnade setzt dieses Empfinden in die Tat um. Gott ist Liebe und alles, was er auf uns vom allerersten Augenblick der Schöpfung an bis hin zur neuen Welt tut, um uns Menschen in Beziehung mit ihm zu bringen, das ist Gnade. Die ganze Heilsgeschichte lässt sich mit diesem Wort umschreiben, Gnade. Im Zentrum dieses Geschehens steht natürlich Jesus. Er ist die personifizierte Gnade. Und da fällt einem gleich Titus 2, Vers 11 ein, wo es heißt, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Also wenn Sie irgendwo in dieser Welt mal hingucken wollen, um die Gnade zu entdecken, dann schauen Sie auf Jesus. In ihm ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Aber zur Gnade gehört dann auch alles das, was uns zu Jesus hindrängt. Was uns, solange wir noch keine Christen sind, auf Jesus aufmerksam macht. Und wenn wir dann Christen sind, was uns immer fester an Jesus bindet. Gott schickt uns zum Beispiel einen Christen über den Weg, durch den wir zum ersten Mal ernsthaft mit der Bibel in Berührung kommen. Oder er lässt in unserem Leben Dinge geschehen, die uns hellhörig machen, die uns auf seine Macht und seine Liebe aufmerksam machen. Oder er hat die Bibel schreiben lassen, damit wir durch die Lektüre von ihm erfahren und ihn kennenlernen. Das ist alles auch Bestandteil der Gnade, Bestandteil dieses übergreifenden großen heilsgeschichtlichen Rahmens. Ein kleines bewegendes Beispiel dazu. Meine Frau und ich waren letztes Wochenende an einer internationalen Konferenz zu dem Thema, wie man Muslime mit der Wahrheit des Evangeliums und der Liebe Gottes erreichen kann. Und die Rednerin, eine Amerikanerin, eine außerordentlich fähige und bescheidene Frau, die in der gesamten islamischen Welt rumgekommen ist und Beispiele im Dutzend und Aberdutzend erzählen kann, hat uns ein Beispiel erzählt von einer Habiba. Der Name ist zum Schutz der Person natürlich geändert. Habiba ist eine Ägypterin, wohnt in Kairo. Und diese Geschichte der Gnade Gottes mit ihr, die beginnt, als sie 7 oder 8 Jahre alt ist. Ihre Mutter weckt sie jeden Morgen, das ist eine streng orthodox islamische Familie, weckt sie jeden Morgen, sie muss sich verschleiern und dann muss sie den Gebetsteppich ausrollen und dann noch, solange es noch dunkel ist, schon mal das erste Gebet sprechen und dann im Laufe des Tages weitere 4. Und irgendwann hat das kleine Mädchen, als es 8 Jahre ist, sagt es zu seiner Mutter, warum muss ich das immer machen? Ich soll beten zu Allah, aber der antwortet mir nie. Warum kann Allah nicht sein wie mein Daddy, sagt sie zu ihrer Mutter. Warum kann Allah nicht sein wie mein Daddy? Wenn ich mit Daddy rede, dann gibt er mir doch auch eine Antwort. Nun, sie wächst in Kairo auf und das ist eine Stadt, da gibt's alles, nicht nur den Islam, da gibt's auch den Marxismus und alle möglichen anderen Ideen, da gibt's auch Christen. Und einmal ging sie mit einer Freundin, da war sie jetzt glaube ich 10-jährig, da ging sie mit einer Freundin ins Kino und wie sie wieder rauskamen und den Gehweg entlang nach Hause schlendern, fährt ein Auto vorbei, eine Dame kurbelt das Fenster runter und sagt, sie möchte ihr gerne ein Buch schenken. Ein ganz kleines Buch. Bitte nimm dieses Buch, meine Tochter, sagt die Frau. Und sie nimmt das entgegen, ein bisschen überrascht. Und wie sie zu Hause ist, guckt sie natürlich in das Buch rein. was ist das? Sie merkt sofort, das ist ein religiöses Buch, das Evangelium von Johannes oder nach Johannes. Aha, also das ist, dem muss man Respekt entgegenbringen. Religiöse Literatur, die darf auch ein Moslem nicht ohne weiteres mit Füßen treten. Aber sie denkt sich, das ist von Christen, das merke ich schon und deswegen ist das wenig interessant für mich. Sie schmeißt es in ihre Schublade, in die hinterste Ecke und vergisst es komplett. Sie wächst heran, sie geht aufs College, sie studiert Philosophie, sie wird Marxistin. Und zwar einfach deshalb, weil sie irgendwie verzweifelt an den religiösen islamischen Führern, die nichts zustande bringen, was dieser überbordenden Stadt Kairo helfen würde. Das ist ja mit Abstand dicht besiedelste Stadt der ganzen Welt. Und in diesen Jahren damals explodierte das geradezu. Und das ganze öffentliche Transportwesen, das hygienische Wesen, die Gesundheitsvorsorge, die Schule, das Schulwesen, alles brach sozusagen zusammen. Und die Marxisten konnten dann natürlich in diese Kerbe hauen und sagen, wir machen alles besser. Dazu kam, dass Ägypten Kriege gegen Israel verlor. Das nagte natürlich am Selbstbewusstsein dieser Nachfahren der Pharaonen, die das Land doch mal in Fülle, Machtfülle und Pracht regiert hatten. Kurz und gut, sie wurde Marxistin. Aber, und sie marschierte auf den Straßen mit für Marx' Ideen. Aber wenn sie dann nach Hause kam, dann hat sie wieder den Gebetsteppich ausgerollt und ihre Gebete zu Allah gesprochen. Das hat irgendwie zusammengepasst oder auch nicht, aber es musste gehen. Als sie dann 25 war, geriet sie zufällig an ein christliches Konzert in Kairo. Es wurden Psalmen gesungen und neue Lieder und sie war total bewegt. So schöne Melodien, so schöne Texte. Und vor allem hat sie eins bewegt. Der Lieder, der Hauptsänger, hat, bevor sie anfingen, ein Gebet gesprochen und gesagt, Vater. Das hat sie verwirrt. Sie guckte sich in der Menge um, wo ist denn dieser Vater? Die Leute sind doch alle irgendwie jünger als dieser Liedsänger. Wen will er mit Vater anreden? Sie hat keine Lösung gehabt und sie ging nach Hause und dann hat sie plötzlich gedacht, kann das sein, dass er zu Gott geredet hat, zum Gott der Christen, dass sie den wagt, mit Vater anzureden? Und plötzlich kam mir wieder in Erinnerung, wie sie als kleines Mädchen zu ihrer Mutter gesagt hatte, warum kann Gott nicht wie mein Daddy sein? Also warum kann er nicht antworten? Warum kann ich nicht Vater zu ihm sagen? Kann es sein, dass die Christen Gott wirklich als Vater kennen? Und als sie dann in ihrem Zimmer saß an diesem Tag, da erinnerte sie sich plötzlich an dieses kleine Büchlein, das sie vor 15 Jahren oder was gekriegt hat, als sie aus dem Kino kam. Sie kramte in der Schublade, es war tatsächlich noch da und sie fing an zu lesen. Johannes Evangelium, der Prolog. Am Anfang war das Wort. Das Wort war Gott. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Durch ihn sind alle Dinge gemacht worden. In ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Er war in der Welt und obwohl die Welt durch ihn gemacht war, erkannte sie ihn nicht. Er kam zu seinen eigenen Leuten, aber sie haben ihn nicht angenommen. Doch alle, die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Niemand hat Gott je gesehen, aber Gott, der eine und einzige, der an der Seite des Vaters sitzt, der hat ihn uns bekannt gemacht. Wow. Die junge Frau war komplett aus den Socken. So eine religiöse Poesie im besten Sinn hat sie bis dahin noch gar nicht gelesen. Klar, das war blasphemisch, dass da von einem Sohn Gottes die Rede ist, das geht nicht. Und dass ein Prophet verstoßen wird von seinen eigenen Leuten, dann kann es nicht der richtige Prophet sein, denn der richtige Prophet wird von seinen Leuten akzeptiert. Und doch, da war etwas an diesem Text, das hat sie so noch nie gehört. Diese ganze Konzeption, dass ein Gott auf die Erde kommt, um mit uns Menschen Kontakt aufzunehmen, dass er sich uns persönlich vorstellt, dass er mit uns redet, das ist unheimlich attraktiv, diese Vorstellung. Der Schöpfer, der seinen Planeten besucht, den menschlichen Planeten und seine Herrlichkeit und seine Macht mit uns teilt. Und dann hat sie angefangen, weiterzulesen an diesem Tag und an vielen weiteren Tagen. Sie kam zu Kapitel 2 wo dieses Hochzeitsfest gefeiert wird und Jesus aus Wasser Wein macht. Tolle Party, toll, was dieser Jesus macht, um den Leuten Freude zu verschaffen. Dann kam sie zu Kapitel 3, Nikodemus. Du musst von Neuem geboren werden. Wie soll denn das gehen? Und Jesus gibt als Antwort, das muss durch den Geist Gottes geschehen. Durch den Geist wiedergeboren. Und dann steht ja dort, der Vers aller Verse schlechthin, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Und dann heißt es noch dort, das Licht kam in die Welt, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und da musste sie plötzlich an ihre marxistischen Führer denken. Das hat sie bei denen massiv erlebt. Die marxistischen Führer, die redeten zwar groß von dem, was sie alles für die Wahrheit und Aufrichtigkeit und so weiter tun wollten, aber sie hat mitgekriegt, wie sehr die ihre Macht missbraucht haben im Verborgenen. Was heißt das, wenn es von diesem Jesus heißt, er kam als Licht? Und wie geht das, wenn man ins Licht kommen soll? Aber sie hat jetzt eine ganze Menge schon mitgekriegt. Da ist ein Sohn Gottes und der kommt auf die Erde und er ist das Ziel unseres Glaubens, das Objekt unseres Glaubens und es braucht eine geistliche Geburt, damit man mit ihm Kontakt aufnehmen kann. Dann hat sie weitergelesen, Kapitel 4, die Samaritanerin am Brunnen. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Aber Jesus hat nicht mit ihr geschimpft. Er hat sie nicht fertig gemacht für diese, ja, womöglich, du bist eine Nymphomanin, du läufst jedem Mann hinterher. Nein, vielleicht hat Jesus was anderes gesehen. Vielleicht war sie vom ersten Mann missbraucht worden. Das ist ja in der damaligen Welt und bis heute so oft der Fall. Und leider muss man sagen, gerade auch in der religiösen Welt. Und er hatte Mitleid mit ihr. Er hat ganz freundlich mit ihr geredet. Völlig überraschend war das für diese Leserin. Ja, und so las sie weiter und weiter. Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7. Jetzt kommt Kapitel 8, Jesus und die Ehebrecherin. Die Pharisäer schleppen eine auf frischer Tat ertappte Frau vor Jesus. Was willst du, was sollen wir machen? Mose sagt, man muss sie steinigen. Was sagst du? Und jetzt begann sich bei dieser Habiba der Magen zu drehen. Bis dahin hat sie alles irgendwie aufnehmen können, was da von Jesus stand. Und es hat sie alles so beeindruckt. Sie sagte später, es war, als hätte ich mich verliebt in Jesus. Bis zu diesem Punkt. Ich war so begeistert von den Sachen, die er sagt und wie er gehandelt hat. Ja, und jetzt kommt er an diesen Punkt und die Pharisäer stellen ihm eine Falle. Und sie sagte, aus der Falle kann er nicht rauskommen. Wenn er sagt, steinig die Frau, dann will ich von diesem Jesus nichts mehr wissen. Denn das machen auch unsere muslimischen Anführer. Die steinigen die Frauen auch, wenn sie Ehe gebrochen haben. Und das finde ich ungerecht. Vor allem, da muss ja noch ein Mann gewesen sein, den man wahrscheinlich einfach hat laufen lassen. Aber wenn Jesus sagt, steinigt sie nicht, lasst sie einfach frei, dann kann ich den Jesus auch nicht mehr achten. Denn das ist ein Unrecht, was die Frau gemacht hat. Er kann ja nicht einfach Finsternis zu Licht erklären. Und wissen Sie, was die Habiba gemacht hat? Genau an der Stelle, Jesus bückt sich ja dann und schreibt in den Sand. Und genau an der Stelle hat sie das Johannesevangelium zugeklappt, in die Schublade gesteckt und gesagt, ich will nicht weiterlesen. Wenn ich weiterlese, dann stelle ich nur fest, dass Jesus auf die eine oder andere Seite vom Pferd fällt, in die Falle tappt und dann habe ich keine Achtung mehr vor ihm. Und ich habe ihn doch so gern gewonnen. Ich möchte vor Jesus Achtung haben. Das ist mein Vorbild. Sie hat es weggeklappt, ging zu ihrer Familie, sie guckten fern. Sie ging wieder nach oben in ihr Zimmer in der Nacht und es hat ihr keine Ruhe gelassen. Und dann schlug sie wieder auf, dort wo Jesus in den Sand schreibt. Dann richtet sich Jesus wieder auf. Und sie wissen ja, wie das dann weitergeht. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er bückt sich wieder, schreit wieder in den Sand und wer zum zweiten Mal sich aufrichtet, steht nur noch die Ehebrecherin vor ihm. Die anderen haben sich alle verkrümelt. Die anderen haben alle zugeben müssen im Gewissen und vor der ganzen Zuschauerschaft, sie sind nicht ohne Sünde. Und dann sagt Jesus zu der Frau, hat keiner dich verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Die Habiba saß, als sie das gelesen hatte, eine Weile völlig still auf ihrem Stuhl oder auf ihrem Bett. Und dann hat sie für sich beschlossen, das ist der Herr, dem ich folgen möchte. Sie wurde Christin, sie hat sich noch in derselben Nacht entschlossen, Jesus zu folgen. Sie ging zu einem Pastor, hat ein Jahr lang heimlich sich mit ihm getroffen. Der hat sie unterwiesen im Evangelium. Dann erst hat sie ihren Eltern gesagt, das gab natürlich dann einen riesen Ärger. Die haben Scheichs kommen lassen, die versuchten sie zu deprogrammieren, also wieder auf die andere Seite zu führen. Und schließlich hat der Pastor sie ins Ausland geschickt, in den Libanon, wo sie dann auf eine Bibelschule ging, zusammen mit anderen ehemaligen Muslimen. Und dort hat sie dann auch einen Europäer kennengelernt und die sind inzwischen verheiratet und sie machen zusammen eine Arbeit unter Muslimen. Ich weiß, das Beispiel war jetzt ein bisschen lang, aber ich finde, das ist dermaßen bewegend zu sehen, was Gott für Mittel einsetzt im Rahmen seiner Gnade, seiner Heilsgeschichte. Diese Person Jesus, dieses Wort Gottes. Wir haben uns dermaßen daran gewöhnt, wie Jesus ist. Wir haben uns dermaßen daran gewöhnt, was für tolle Sachen die Bibel sagt. In unserer westlichen Welt, da zankt man sich über Bibelverse, stammt dieses Wort wirklich von Jesus oder ist es vielleicht später dazugefügt worden? Und dieser Text muss man den eigentlich nicht in verschiedene Überlieferungsstränge zerschneiden. Und man macht aus diesem wunderbaren Wort Gottes, ist ja nicht nur wunderbar nach seiner sprachlichen Seite, man macht aus den wunderbaren Konzepten Gottes einfach einen Haufen Elend und sieht nicht mehr, was dieses Wort Gottes in Wirklichkeit wirken kann. Ja, das war das kleine Beispiel. Und jetzt noch, ich weiß, es ist schon lang, aber es ist auch ein spezieller Gottesdienst. Es sind meine letzten Worte. Sie hören keine mehr nachher. Einfach noch ein paar Hinweise, was Gnade noch bedeutet. Gnade bedeutet Geschenk. Das lateinische Wort für Gnade heißt gratia, gratia. Und davon kommt unser Wort gratis. Gnade heißt einfach Geschenk. Es ist etwas, was uns völlig frei, frank und gratis vermacht wird. Gott schenkt uns seinen Sohn. Gott schenkt uns die Freiheit. Gott schenkt uns den Himmel. Alles völlig umsonst. Wir müssen nichts zahlen. Gnade ist geschenkt. Und wir stehen einfach da und dürfen es entgegennehmen. Wir betonen oft, dass Gnade unverdient ist, weil wir doch so voller Schuld stecken. Und eigentlich dürften wir sie gar nicht bekommen, die Vergebung und alles das. Ich finde, wir sollten uns fast mehr auf den anderen Aspekt konzentrieren, dass Gnade umsonst ist. Natürlich stimmt das mit dem Unverdient. Aber wenn man den Gedanken mit dem Unverdient überstrapaziert, dann landet man sehr rasch bei der eigenen Erbärmlichkeit und Schlechtigkeit. Und in das Reden von Gottes Gnade schleicht sich dann ein negativer Ton ein. Und stattdessen sollten wir doch gerade nicht auf das Negative starren, sondern uns am Geschenk freuen. Schauen Sie, von Jesus, dem Sohn Gottes, heißt es, als er ein Baby war, Gottes Gnade ruhte auf ihm. Und als er ein junger Mann war, heißt es nochmal, Gottes Gnade war mit ihm. Ja, war Jesus denn, war die Gnade sozusagen unverdient bei Jesus? Natürlich nicht. Jesus hat alle Geschenke verdient, die Gott ihm nur geben konnte. Bei Jesus war nichts unverdient, aber es war trotzdem umsonst. Gott hat nicht von Jesus verlangt, dass er jetzt erst einmal so und so lebt und das macht, bevor er ihn segnet und ihm seine Gnade schenkt. Gott hat es einfach Spaß gemacht, wenn ich das mal so ein bisschen zärtlich sagen darf. Es hat ihm Spaß gemacht, seinen lieben kleinen Jungen zu beschenken. Und Gott schenkt nicht kleinlich, Gott ist reich und Gott machtreich. Und deswegen heißt es in Johannes 1, aus der Fülle seines Reichtums haben wir Gnade und immer neu Gnade empfangen. Gnade spricht von Reichtum. Gnade spricht auch von Gottes Nähe. Gott stellt sich unmittelbar zu uns. Nicht bis hin zu Jesus war die Beziehung zu Gott vom Gesetz beherrscht. Und das heißt auch von Mittelsmännern, den Priestern und von Opferhandlungen, Rinder, Schafe, Ziegen. Und in Johannes 1 heißt es, durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus ist die Gnade zu uns gekommen. Das andere war auch schon ein Stück Gnade, aber nur so wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Aber mit Jesus sind wir wirklich bei Gott, in seiner Nähe. Gnade bedeutet, wir haben unmittelbaren Zugang zu Gott. Gnade bedeutet auch, wir lernen der Sünde die Stirn zu bieten. Schon damals, als Paulus seine Gnadenlehre predigte, da gab es Leute, die sagten, ja, wenn die Rettung gratis zu haben ist, wenn Gott mir trotz aller Schuld gnädig ist, dann mache ich einfach weiter wie bisher. Dann brauche ich kein einziges meiner egoistischen, zerstörerischen Vergnügungen dran zu geben. Im Gegenteil, je mehr ich sündige, desto deutlicher wird, wie groß Gottes Erbarmen mit mir ist. Wenn Paulus solche Argumente hörte, da konnte er richtig wütend werden. Und wenn unsere eigenen Gedanken uns sowas einflüstern, jetzt kannst du richtig drauf lossündigen, Gottes Gnade ist ja umsonst, dann sollten wir auf unsere eigenen Gedanken so richtig wütend werden. Haut ab, sollten wir zu ihnen sagen. So wollen wir nicht denken. Wir stehen nicht mehr auf der Seite des Teufels. Wir stehen auf der Seite von Jesus. Seine Gnade hat uns doch in seine Nähe geholt. Und bei Jesus sei es alles gut und hell. Wenn ich was tun will, was finster ist, was er besser nicht zu sehen kriegen soll, dann muss ich weg von ihm. In irgendein Versteck. Gnade bindet uns immer mehr an den, der die Sünde besiegt hat. Vorher habe ich Titus 2, Vers 11 zitiert. In Christus ist die Gnade erschienen. Im nächsten Vers heißt es dann, die Gnade erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Gnade spricht auch von Freude. Im Griechischen heißt das Wort für Freude Chara. Und vorher sagte ich, das Wort für Gnade heißt Charis. Das ist der Stamm Char. Der drückt jedes Mal etwas aus, was irgendeine Wohltat, etwas, was uns wohltut, uns Freude macht. Die beiden Wörter sind ganz eng verwandt. Manchmal gehen die beiden Bedeutungen ineinander über. Gottes Gnade macht uns froh. C.S. Lewis, der große britische Historiker und Schriftsteller, der hat ein Buch über seine Hinwendung zu Gott geschrieben und er hat dem Buch den Titel gegeben, von Freude überrascht. Das ist sein Gnadenerlebnis gewesen, von Freude überrascht. In der Nähe Gottes und mit seiner Zuneigung wird ein Mensch glücklich. Er wird fröhlicher als vorher. Er hört auf, ein Trauerkloß zu sein. Er wird für seine Mitmenschen genießbar. Und dann muss noch etwas gesagt werden. Bei der Gnade geht es um unsere Beziehung zu Jesus. Das stimmt. Aber das ist in erster Linie eine unsichtbare Geschichte. Eine Geschichte, die sich in unserem Innern abspielt. Warum sage ich das? Wir sind in unserem Denken dermaßen auf die irdische, die vergängliche Welt fixiert, dass wir oft viel zu äußerlich denken, viel zu materialistisch urteilen. Wir sehen einen Reichen über diese Erde spazieren. Oh, den hat Gott ganz besonders reich beschenkt. Wir sehen einen Gesunden. Oh, der hat's gut, der kann sich in Gottes Gnade baden. Wir sehen einen Erfolgreichen. Oh, der kann sich vielleicht über Gottes Gnade freuen. Wir sehen eine intakte Familie. Oh, die muss mit Gnade überschüttet sein. Das sind unsere Maßstäbe. Erfolg, Reichtum, Gesundheit. Daran messen wir, wenn wir wissen wollen, ob Gottes Gnade auf einem Leben ruht. Aber da haben wir was gründlich missverstanden. Natürlich dürfen wir Gott um ein stressfreies und sorgloses Leben bitten. Aber Gott ist tausendmal was ganz anderes wichtig. Dass wir unsere Schuld loswerden, dass wir uns an seinen Willen halten und dass wir einmal für immer und ewig bei ihm sind. Nach dieser Erde. Wenn also diese irdischen Maßstäbe, Krankheit, Armut, Misserfolg längst keine Themen mehr sind. Und sehen Sie, alles, was Gott im Rahmen seiner Gnadenheilsgeschichte tut, das tut er nicht, um unser irdisches Leben in jeder Hinsicht aufzupäppeln, sondern damit wir einmal bei ihm landen. Das ist sein Ziel. Und wir müssen nach und nach lernen, uns Gottes Ziel zu eigen zu machen. Und wenn einmal eine Erkrankung dazu nützlich ist oder ein leerer Geldbeutel oder der Verlust des Arbeitsplatzes, dann ist eben Vertrauen auf Gott gefragt. Wir wissen nicht immer, warum das so dann ist. Wir hätten gerne Erklärung dafür oder möglichst schnell wieder die positive Seite, das Wunder, den Eingriff Gottes. Aber genau da sollen wir vertrauen, dass Gott aus seiner größeren Perspektive das zulässt, weil er dieses übergeordnete Ziel hat, uns zu sich zu bringen, an ihn zu binden. Paulus selber wurde von einer schweren, äußerst schmerzhaften chronischen Krankheit geplagt. Dieser Pfahl im Fleisch, 2. Korinther 12. Das war so schlimm, dass er dachte, ich muss Gott unbedingt um Befreiung bitten. Und Gott wird mich ganz bestimmt erhören, denn das dient ja seiner Sache. Wenn ich diese Schmerzen dauernd ertragen muss, dann kann ich mich gar nicht konzentrieren auf die Predigt und die Seelsorge. Und er hat Gott gebeten. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann hat Jesus ihm eine Antwort gegeben. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Jesus hat ihm diese irdische Last nicht weggenommen. Er kann das wegnehmen, aber er muss nicht, weil Jesus etwas anderes wichtiger war, dass er in der Kraft von Jesus seine Arbeit tut. Und dann, da ist der Groschen bei Paulus gefallen und er sagt, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus hat begriffen, dass das oberste Ziel der Gnade nicht ein Leben herrlich und in Freuden ist, sondern ein Leben, das von Jesus ausgefüllt ist und das ihm optimal zur Verfügung steht. So, das waren eine Handvoll Hinweise darauf, was Gnade ist und wie wir sie uns vorstellen müssen und wie sie sich auswirkt. Und dabei belassen wir es jetzt. Ich möchte es jetzt nur noch auf eines hinweisen, aber das haben Sie und macht, das muss ich, weil Sie es wahrscheinlich selbst längst bemerkt haben. Ich habe nämlich die ganze Zeit gemogelt, geschummelt. Wenn Sie in Ihrer Bibel 2. Timotheus 4, Vers 22 aufgeschlagen haben, dann haben Sie es längst bemerkt, das stimmt ja gar nicht, es steht ja gar nicht dort. Gottes Gnade sei mit dir. Dort steht, Gottes Gnade sei mit euch. Es steht doch nicht der Singular, es steht der Plural. Und das ist höchst erstaunlich, denn Paulus hat diesen Brief ausdrücklich an eine einzige Person geschrieben. Ich glaube, das kommt mir so vor, als wollte Paulus den Timotheus gerade durch dieses überraschende Euch noch auf einen letzten Aspekt aufmerksam machen, der mit zur Gnade gehört. Die volle Gnade, der ganze Reichtum, die umfassende Freude Gottes, die erfährst du nicht, wenn du dich isolierst. Die erfährst du nur in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Gottes Gnade sei mit euch. Das klingt wie eine leise Aufforderung. Timotheus, wenn es schwierig wird, und es wird schwierig in Ephesus, dann zieh dich nicht in dein Schneckenhaus zurück, sondern such gerade dann den Kontakt, das Gespräch, das gemeinsame Gebet, den Rat der Mitchristen. Lobe Gott mit anderen zusammen. Dann und nur dann wirst du die volle Gnade erleben. Ja, meine Frau und ich, wir sind ja heute zum letzten Mal hier im Volkshaus. Und wir ziehen uns jetzt auch nicht in ein Schneckenhaus zurück. Nur weil wir diese örtliche Gemeinde verlassen. Wir haben uns hier eingesetzt, nach Kräften und soweit es unsere Zeit erlaubte. Und wir werden das auch an der neuen Stelle tun. Ich habe letzte Woche ein Zitat gelesen, aus gegebenem Anlass, es läuft ja die Europameisterschaft im Fußball. Da heißt es, die Gemeinde gleicht einem Fußballspiel mit 50.000 Leuten, die sich unbedingt mal bewegen sollten und stattdessen auf der Tribüne sitzen und 22 Leuten zusehen, die auf dem Spielfeld herumrennen wie gestört und sich unbedingt mal ausruhen sollten. Ja, wir haben, wenn ich das so sagen darf, um im Bild zu bleiben, uns jetzt fast 14 Jahre hier, naja, ich will nicht sagen, die Lunge aus dem Leib gerannt, aber wir sind doch tüchtig rumgerannt hier auf dem Spielfeld und damit ist jetzt Schluss. Es ist nicht Schluss mit dem Rumrennen, das werden wir machen, solange uns unsere Füße tragen. Aber wir wechseln sozusagen die Mannschaft und spielen ab jetzt in einem anderen Land und für einen anderen Verein. Wir ziehen einfach ein Stückchen weiter auf ein anderes Spielfeld. Aber dort, wo wir hingehen, da sind auch Christen. Und wir werden versuchen, neue Begegnungen zu schaffen, neue Gemeinschaft aufzubauen. Der Sonntagsgottesdienst in der Kapelle, die zu diesem christlichen Gästehaus gehört, das ist gleichzeitig der Gottesdienst für die ganze Stadt Oberstdorf. Das ist eine sehr katholische Gegend. Es gibt sonst keine evangelische Gemeinde. Die Christen der Stadt kommen dann jeweils auch zu uns. Und natürlich hoffen wir, dass viele den Weg ins Gästehaus finden, die noch auf der Suche nach Gott sind, weil wir denen gern den Weg zu Jesus zeigen möchten. Und für das alles, für den Umgang mit den Christen und den Nichtchristen, brauchen wir Gottes Gnade. Und ihr, für alle Aufgaben hier in eurer Kirche, im Volkshaus, braucht genauso Gottes Gnade. Und deshalb, lass mich so formulieren, ganz persönlich, Gottes Gnade sei mit dir und mit mir ganz persönlich. Gottes Gnade sei mit uns und Gottes Gnade sei mit euch. Das soll unser Schlusswort sein. Unseres an euch und eures an uns. Wir können einander nichts Besseres wünschen als genau das. Gottes Gnade sei mit euch allen, mit jedem Einzelnen von euch und mit der ganzen Gemeinde. Amen.